willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Wir lassen es einfach wieder laufen.
Na sowieso.
Was ist jetzt, was lassen wir laufen? Was ist denn das für Folge?
Du, die Folge war schon noch Folge 19.
19.
Und es ist endlich soweit. Lisa, ich habe es jetzt echt lang ausgezögert. Bomber zu
du
Hause.
Du hast es vergessen.
Nein, das kann man
es
nicht.
Es ist nicht künstlich herausgezögert worden.
Nein, ich habe es wirklich daheim liegen lassen. Aber heute kommen wir endlich einmal zu meiner Organo.
Ich bin schon so gespannt, wie spät das ist.
Wir können dann eh gleich nachschauen, was jetzt derzeit so arbeitet.
Was ich hab.
Was du hast, das finden wir heraus. Aber wir fangen einmal mit was anderem an, weil wir gedacht haben, wir hauen die Organuhr als Organ der Woche heute.
Genau,
auf.
Statt das Organ der Woche gibt es die ganze Organuhr.
Wir haben uns gedacht, wir kürzen
sind ja Sparfüchse.
Wir können eigentlich nicht immer alles aushauen, deswegen Step by Step, gell?
Step by Step, genau. Also Organ der Woche ist die Organuhr. Und davor waren wir ganz kreativ und haben uns gedacht, Organspende wird das Thema.
Voll.
Ja.
Es ist, wie sagt man dazu, ein Thema.
Blondine hängt jetzt wieder.
Nein, es hängt nicht.
Ich merke, wie es rattert. Es reicht wohl das jetzt, ja, wahrscheinlich.
Nein, es ist ein Thema, wo sie viele, viele nicht auskennen, wer darf Organspenden, bin ich automatisch Organspender. Also ich finde, dass du bei dem Thema ganz viel so Mythen herumschwirren.
Ja.
So unklare Sachen.
Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass die Deutschen ein bisschen ein anderes System haben.
Ja.
Und dass wir vielleicht durch Film und Fernsehen dadurch auch verwirrt werden, weil eben eher das System
verwirrt dann, nicht die Verwirrten.
Genau. Sag mal, das dass das System vielleicht auch präsenter ist. Weil in Deutschland ist es ja so, dass man gezielt einwilligen muss, dass man Organspender ist. Und dann machen sie immer wieder eine Werbung dafür.
Ja.
Und in Österreich ist es genau umgekehrt. Da muss man auch wieder Ruf.
Per Post oder E-Mail habe ich gelesen.
Nein, echt per Post. Ist es wohl angekommen?
Brief da, wer wie losgeschickt.
Da muss man wirklich wieder rufen, dass man eben kein Organspender sein möchte, wenn man in Frage kommt.
Ja.
Und das kann für manche verwirrend sein oder wissen das vielleicht gar nicht, dass sie potenziell Organspender sind, weil sie es nicht widerrufen haben.
Jeder spendet alles.
Jeder kann alles spenden, bis zu die Zehennägel. Die lackierten Zehennägel. Schaut, da sind die Grünnägel schon um.
Super. Und bei Tote haben wir ja gelernt, wachsen sie nicht mehr weiter. Das heißt, du hast ewig schöne Nägel. Ja.
Gott. Es hängt uns schon wieder aus.
Es ist einfach schon zu spät. Es ist Sonntag, gell? Es ist 7:45. Wir haben ein schönes Sommergewitter da draußen. Oder kommt jetzt gleich.
Wir wissen es nicht. Also wenn es das Klatschen hört, die Umgebungsgeräusche, was der Tontechniker wieder nicht ausschneiden kann, das ist das Wetter. Da können wir nichts dafür.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall in Österreich muss man aktiv widersprechen, dass man kein Organspender sein möchte. Man könnte zum Beispiel auch noch sagen, ich möchte meinen Körper nach dem Tod überhaupt, also man kann ja nicht nur Organspender sein, sondern wenn man verstirbt, kann man ja überhaupt seinen Körper auch spenden, zum Beispiel der Anatomie.
Wissenschaft.
Genau, oder der Wissenschaft.
Ja.
Ich habe auch mein Plazenta immer der Wissenschaft gespendet nach der Geburt.
Brav.
Ja, also man kann das ja der Forschung geben.
Was hast du denn gekriegt?
Nix.
Stetig unter.
Wäre schön, ja, wir haben nichts gekriegt. Ja, danke vielleicht, ja, aber das war's.
Aber es ist ja wichtig, weil ganz ehrlich, was machst du mit deiner Plazenta?
Nein, ich brauch's nicht. Ich esse es ja nicht, gell, das haben wir schon mal besprochen. Ja. Ich möchte ja nicht essen und ich pflanze da jetzt auch keinen Buschen drauf oder so. Ich brauch's jetzt nicht mehr. Ich bin froh, dass das so
ist. Schmeckt, dass
schmeck ich's im Haus.
Genau. Nein, ich nicht, aber das ist eher eine super Sache, dass es die Möglichkeit besteht, dass man sagt, nein, man spendet der Wissenschaft.
Ja, und ich denke mal, vielleicht kommt ja was aus der Forschung.
Genau.
Aus der Forschung. Ja, und von dem her, das habe ich zum Beispiel gespendet und ich finde es auch gut, dass man aktiv widersprechen muss, weil ich glaube, das ist einfacher für einen kleinen Anwalt, der sagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man widerspricht, bevor man wirklich sagt, man muss aktiv sich anmelden dafür. Ich glaube, dann kriegt man einfach weniger Leute zusammen.
Die Österreicher machen es einfach umgekehrt.
Ja, darum machen wir es, glaube ich, umgekehrt. Ich glaube aber nicht, dass das ein schlechtes System
ist. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht und man muss jetzt ehrlich sein, was tue ich mit den Dingen, wenn ich es nicht mehr brauche?
Mit den Dingen, mit den Organen. Was soll ich tun mit dem Baum?
Ist so. Ja. Und wenn ich jetzt sagen kann, es hilft jetzt da ein, zwei oder drei Menschen sogar oder mehr, wie man heute schon gelesen hat, dann denke ich mir, ist das was, das Schönste, was man machen kann, oder? Dass man sagt, mir bringt es nichts mehr unter der Erde, aber vielleicht 8 anderen oder 100 anderen.
Genau, bringt es vielleicht schon was und die steigert vielleicht die Lebensqualität und die haben oder können überhaupt überleben. Ja. Und das ist schon arg. Ja, und wir haben uns da ein bisschen eingelesen, gell, und haben herausgefunden, dass da über 600 Transplantationen in Österreich im Schnitt durchgeführt werden im Jahr.
Letztes waren 637, glaube ich.
Genau. Und es gibt 4 Zentren, also Wien, Innsbruck und Graz sind einmal die Universitätskliniken, die wir in Österreich haben und die führen auch alle 3 Transplantationen durch. Plus bei den Elisabethinen in Linz werden auch Transplantationen durchgeführt, aber nur Nieren. Da wird nur die Nieren transplantiert, also es ist für mich interessant, falls ich mal eine brauche.
Bist du auf der Warteliste?
Ich werde mich auf die Warteliste setzen. Und ansonsten kann man auch Herz, Lunge, Leber, Darm, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse und auch Gewebe transplantieren. Also Hornhaut, das habe ich gewusst, aber das Haut und Knochen.
Naja, für Brennungsopfer.
Naja, genau, ja stimmt, wenn man sagt, solche Haut, ja stimmt, so die Spalthaut. Ja. Gott sei Dank und Herzklappen.
Herzklappen, ja.
Herzklappen.
Man braucht nicht von den Schweinen, sondern man kann es auch von den Verstorbenen haben.
Man kann es auch von Maulen. Ich brauche jetzt eine Herzklappen. Also Lebensspenden sind ja prinzipiell in Österreich nicht ganz so einfach. Also es muss irgendwie Verwandtschaftsgrad oder irgendwie ein Verhältnis zu der Person geben. Dann muss man auch in Frage kommen von der Blutgruppe her und so weiter. Da gibt es ein paar Indikationen. Und dann könnte man zum Beispiel eine Niere spenden.
Genau, und dann ist aber auch noch nicht so, ob der Körper das annimmt. Das ist ja das.
Das ist das Nächste, genau. Ja. Und man darf das Organ nicht verkaufen, darum schaut man sich das Verwandtschaftsverhältnis immer ein bisschen an, wie stehen die Leute zueinander und nicht, dass dahinter irgendwie Geld fließt, weil das kann man ja nicht. Aber du lachst, aber ich habe das beruflich einmal mitgekriegt, also da war dann das Gerücht, dass jemand aus den Arabischen Emiraten da ist und dass da jemand mit hat und dass das da haben es braucht, das zu also da haben es dann ganz lang herumgetan, um zu klären, wieso die Frau dem das Organ spendet.
Ja.
Weil sie nicht ausschließen haben können, ob da nicht irgendwie Geld geflossen ist.
Ich hab leider jetzt fällt mir was ein, was ich mal gelesen habe, dass gewisse Länder, und ich weiß aber nicht mehr, welche Länder, wo man aufpassen muss, dass man nicht von der Straße einfach mitgeschleppt wird und dann wacht man wieder auf und man hat irgendwie, fällt der Blinddarm oder was auch immer. Was
ja, der Blinddarm, okay. Der kann jetzt eh einmal entzünden. Das ist mit einem Unverstand erledigt. Nieren. Aber wenn die Nieren beim Blinddarm auch mit ansignamen wird, ich weiß es
oder
nicht.
Oder so die Hälfte, aber das ist jetzt nicht nur so ein Tatort, wie man das auch schon gesehen habe, sondern es gibt wirklich auch Länder, wo...
Ich glaube, dass das in den afrikanischen Ländern, kommt man vor, habe ich das...
Organhandel einfach
kehrt.
Boomt.
Und dass da vor allem auch Leute betroffen sind, die vielleicht auf der Straße leben, weil sie wirklich so Obdachlose, die einfach keinen Schutz auch so haben, weißt du? Ja. Und dass die verschleppt werden, wenn sie vielleicht noch jünger sind und nicht offensichtlich krank und dass die dann zum Teil verschleppt werden.
Und man muss ja dazu sagen, ich habe in meiner Ausbildung ein Praktikum auf der Transplant gemacht, gell?
Echt?
Ja.
Ich kann gar nicht lernen, dass du dort warst.
Ich hätte mich sogar interessiert zum Arbeiten anfangen.
Ja.
Es war wirklich sehr interessant und habe echt ein super Praktikum gehabt. Und ich werde das nie wieder vergessen, wie dann der Anruf kommt. Der Motorradunfall war oder irgendwo auf der Autobahn war ein Unfall. Und dann laufen sie mit ihre und sagen, ja, in einer Viertelstunde ist der Heli bereit. Und dann laufen die Chirurgen mit ihrer blau-weißen Kühlbox, so wie wir sie kennen, wenn wir zum Strand marschieren, gell?
Ja.
Laufen sie und sagen, ja, passt, holen wir uns die Niere ab und dann stehen sie alle da und dann schauen sie sie an und Linz hat sie das Herz mitgenommen, Graz hat sie die Nieren mitgenommen und der andere hat sie das mitgenommen von dem. Ja, ist spannend. Die warten dann in einer Wartenschlange, das Organ wird einpackt und dann kommen sie wieder zurück. Und
die fliegen mit dem Heli, also wenn mehrere Helis landen und wegfliegen, innerhalb von kurzer Zeit, dann ist meistens ein Explant, heißt das dann im OP.
Genau.
Und das muss ich sagen, also das weiß ich schon von Kolleginnen und Kollegen, dass das fürs OP-Team oft nicht ganz so einfach ist.
Nein.
Das ist schon eine arge Situation, weil da wird der, in Anführungszeichen, wie ausgerammt ein bisschen. Einfach nach der Reihe einfach die Organe entnommen werden und das ist schon eine arge Situation ein bisschen.
Das auf jeden Fall. Und es ist auch für den anderen, der das bekommt, der dann gefühlt einfach jede Sekunde auf diesen Anruf wartet, der schaut, dass er nirgendwo ein Funkloch hat, dass er ja immer erreichbar ist. Also so haben mich, mir das die Patienten erklärt, einfach die gesagt haben, man sitzt einfach auf Nadeln und endlich kommt dieser Anruf und das ist der Koffer, wo das Gewand drinnen ist, das
immer
ist,
gerichtet.
Ist immer gerichtet. Die sind abrufbereit und die sagen, passt, gehen wir, weil die müssen ja dann da sein, dann müssen die ja Blutabnahme, die müssen ja vorbereitet werden, das Organ muss aufbereitet werden, gespült, an die Maschinen gehängt werden, also das ist schon
ein arger Prozess und für alle psychisch belastend.
Ja, und man muss auch dazu sagen, es ist nicht der Weg einfach nur, dass ich sage, okay, ich kriege jetzt ein Organ, sondern das verändert das ganze Leben von dem. Erstens mal ist einmal die erste Frage, nimmt der neue Körper das Organ an?
Es ist einmal große OP an sich.
Große OP.
Ja.
Dann
stoßt mein Körper das Organ ab oder
kann
nicht.
Kann mir passieren, dass das Organ umsonst war.
Ja, muss man wirklich sagen.
Und der Mensch muss sein Leben lang Medikamente nehmen.
Ja, genau. Allen voran die Immunsuppressiva, die du brauchst. Also das hast du immer und du musst immer ein bisschen vorsichtig sein. Dadurch auch, was Infektionen und so weiter betrifft. Plus, und das habe ich nämlich ausgearbeitet.
Ah, jetzt kommt es.
Jetzt kommt es.
Sie hat nämlich was ausgearbeitet, was nicht einmal ich weiß.
Ja, ich wollte, das ist oft, ich finde es cooler, wenn wir uns nicht vorher alles erzählen, weil dann haben wir die Reaktion ja aufgebaut. Es ist ja oft so lustig, wir lachen ja sonst schon vorher drüber. Und so lachen wir sonst jetzt
vorher
drüber.
Vorher, währenddessen und danach.
Ja, genau.
Erzähl mir, Lisa, ich freue mich. Nein,
ich habe das einmal auf einem Kongress zufälligerweise gehört, wo wir mit Ärzten so über Organtransplantationen gesprochen haben. Und wo dann eben eine Ärztin, die da involviert ist von der Transplant, erzählt hat, dass das immer wieder vorkommt, nicht bei jedem Patienten, aber sie hat es doch einige Mal erlebt, dass sich der dann verändert, also von den Charaktereigenschaften, von der Persönlichkeit. Bloß, ich meine, das kann sein natürlich durch die psychische Belastung, das haben natürlich einige, aber dass die plötzlich Erinnerungen haben, fremde Erinnerungen. Und dass die, wieso lachst du jetzt schon? Das ist doch gar nicht... Das ist auch witzig. Was kommt jetzt für eine Geschichte von dir? Was hast du für eine Anekdote dazu? Dass du da nicht fast dreist.
Wie ich das durchgelesen habe, Organspende.
Hast du das natürlich gelesen, gell? Ich weiß es schon wieder.
Persönlichkeitsveränderungen.
Dein KI, weißt schon immer vorher, was ich denke.
Meine Beziehung, es ist
ein
Wahnsinn.
Das ist ein Wahnsinn.
Es tut mir leid, ich wollte deinen Moment nicht zerstören.
Nein, ist nicht.
The stage is yours.
The stage is yours und von der KI halt. Und die hat mir das damals schon erzählt, dass ihre Patienten teilweise fremde Erinnerungen haben oder komische Erinnerungen, was in seinem Leben nicht vorgekommen ist. Und die Patienten selbst wissen ja nicht, wer der Spender war.
Nein.
Also es wird denen auch nicht gesagt. Und auch wenn es dann noch fragen, also es ist, geht
anonym.
Das nicht. Das ist immer anonym, aber die, für die Ärzte ist es normalerweise auch nicht ganz nachvollziehbar, aber die holen ja oft das Organ und da kann schon sein, dass dann Infos ein bisschen gedroppt werden. Und sie hat das so aber von den Aufzeichnungen her wissen sie das auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat sie das dann ein bisschen mehr beobachtet und hat das dann auch oft hinterfragt, beziehungsweise Ärzte angerufen von dem Krankenhaus, wo der Spender quasi gelegen ist. Und hat da geschaut, ob sie ein paar Informationen kriegt. Und es war dann oft wirklich so, dass sich diese Erinnerungen also bestätigt haben. Und das war richtig, ich finde das richtig arg. Das ist creepy. Und ich habe jetzt zufällig, weil ich das dann heute eben nachgeschaut, ob es dazu irgendwie was gibt. Und anscheinend haben sie da in den USA schon mal eine Studie darüber gemacht. Also es ist schon mehreren anscheinend aufgefallen, dass da die Leute fremde Erinnerungen oder so haben. Und vor allem, dass sich auch der Charakter und das Wesen ein bisschen verändert. Wobei das finde ich immer ein bisschen schwierig in der Forschung zu sagen, okay, der hat sich verändert, weil erstens entwickelt man sich ja weiter. Bloß wenn so ein lebenseinschneidendes Ereignis ist, wie dass man vielleicht ein Herz von jemand anderem kriegt, das ist einfach irgendwie vielleicht psychisch so eine Ausnahmesituation, dass man jetzt nicht wundern würde, wenn der sich verändert, irgendwie vom Wesen her. Aber man hat das weiter untersucht und man weiß, dass zum Beispiel Neurotransmitter ähnlich sind im Gehirn und im Herz.
Ja.
Man vermutet auch deshalb, dass vielleicht so Sachen gespeichert wird in den Zellen vom Herz.
Ich will nie Organ haben.
Das ist wirklich arg. Also,
außer deins.
Da gibt es auch so mein gutes Herz. Da gibt es auch so eine Theorie. Und ja, also man vermutet. Ganz oft eben gerade dem, wo das Herz transplantiert werden. Also bei anderen Organen weniger, aber gerade so das Herz, da gehen anscheinend die Patienten eher an, dass irgendwie so Erinnerungen oft haben. Und bei dieser Studie ist zum Beispiel auch ein Fall dokumentiert, dass ein Bub, also ein Kind, hat ein Herz von einem anderen Kind gekriegt, das war aber jünger. Und dann hat der Bub immer von dem anderen Buben zum Rennen angefangen. Und du weißt ja nicht einmal das Geschlecht an und für sich. Und der hat dann gesagt, ja, das war ein Bub, der war aber jünger wie ich. Und der hat die Power Rangers so gern mögen. Und der hat dann voll so erzählt.
Ja.
Und man ist das dann ein bisschen nachgegangen. Und dann hat man gesehen, okay, das stimmt sogar.
Was für ein Jahr war denn die Studie, weißt du das?
Nein, habe ich jetzt nicht geschaut.
Okay, wäre interessant nämlich gewesen, ob man da schon wieder.
Ja, ich habe nicht so viel Zeit gehabt zum Recherchieren. Hast du gesehen, du warst schon da, wenn dann die Notizen angefangen zu schreiben.
Nicht vorbereitet, Lisa. Nein, was soll man jetzt dazu sagen? Nein, es ist, ich glaube diese Dinge schon. Also ich glaube, dass
das ist schon, ich finde es mega interessant. Ist es irgendwie gespeichert wirklich in den Zellen, auch vom Herzen?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass so ein paar Organe, kann ich mir das vorstellen, so ein Herz.
Ja.
Aber. Ich weiß nicht, ha, am Darm.
Ja, wenn es jetzt. Naja, aber ja, aber am Darm.
Würde ich mir eher sagen, dass ich sage, ich vertrage jetzt auf einmal irgendwelche Medikamente.
Ja, genau. Also oder irgendwelche Laktoseintoleranz.
Ja, das lasse ich mir einreden. Das lassen, dass diese Schleimhäute, diese Aufbaudinge, dass diese ganzen Schichten.
Das Mikrobiom ist vielleicht anders.
Ja.
Wobei, das kann sein, dass das anpasst, vielleicht dann mit deiner Ernährung. Mhm. Aber die Frage ist, der Darm beeinflusst, das weiß man mittlerweile, auch die psychische Gesundheit.
Ja.
Und da ist dann die Frage, wie beeinflusst dann der fremde Darm vielleicht?
Also ich hoffe einfach, dass ich nie dafür in Erwägung gezogen werde oder beziehungsweise ich das Problem habe, dass ich sage, ich bin auf dieser Warteliste. Dass ich das
ist schon mal richtig arg, dass man sagt, man muss warten und hoffen, weil es geht einem ja dementsprechend nicht gut, sonst braucht man ja kein Organ. Und das ist schon arg. Also, und das dann noch kriegen und wenn man dann solche Geschichten hört, dass das so fremde Erinnerungen haben, und man weiß natürlich, andere Mensch ist dafür verstorben.
Stell dir mal vor, du kriegst dann von einem Veganer irgendwas.
Mein Gott.
Darm. Na, Darm.
Oh Gott. Dann magst du gar nicht
mehr. Dann kann ich nie mehr wieder Pizza da essen. Das geht nicht, Lisa.
Ach Gott. Nein, also
das sind meine Sorgen.
Das sind meine Sorgen. Du musst dann sagen, bitte kein Veganer.
Da haben sie Allergien. Ja, Veganer. Das ist ein Organ-Ding. Nein, es ist ja eigentlich.
Also, ein veganes Herz stoße ich ab.
Ja, passt nicht. Nein, also ich sage Hut ab vor jedem, der sie jetzt sagt, ich spende ein Organ wie eine Niere, wo ich sage, ich kann selber mit einer Niere weiterleben. Das ist schon, es ist für beide ein Eingriff, es ist eine Entscheidung. Was ich dann immer so, ich habe das selber noch nie miterlebt, aber ich denke mir das immer wieder mal, wenn man das in Filmen und das sind also noch wahren Begebenheiten, wenn man dann so sagt, Knochenmark transplantieren oder eben Niere zu geben, wo so vor allem so um Kinder geht, die Kinder ihren eigenen Geschwistern was geben müssen, ist schon
ethisch schwierig. Also es steht immer, als die Lebensspende, das ist immer so ein bisschen eine ethische Frage.
Extrem, extrem, ja. Also
weil wenn das vielleicht in der Verwandtschaft, in der Familie jemand ist und irgendwie will man dann ja nichts Schlechtes und wenn man dann in Frage kommt und sagt, okay, man könnte dem helfen,
ja.
Will man irgendwie vielleicht nicht nein sagen, aber selber hat man vielleicht einfach Angst und Bedenken. Mhm. Das ist ja in Ordnung.
Voll, voll. Also ich glaube, dass das schon was Schwieriges ist und es ist natürlich auch für die schwierig, die einfach wirklich, manche muss, haben wir vorher gar nicht gesagt, die sind ja nicht zu Hause und warten auf dem Anruf. Manche liegen monatelang im Krankenhaus an der Maschine. Und das an ist so, egal wo auch immer, oder mit Lunge, wo es einfach mit Sauerstoff ohne Ende sind. Und da reden wir auch von wirklich Kinder, kleine Menschen und nicht nur Erwachsene. Also das sind schon einschneidende Erlebnisse und es ist nicht so, dass man sagt, na, es ist so ein leichtes Thema.
Ja.
Und deswegen finde ich ja das System von Österreich besser, dass jeder Organspender sein kann, wie du schon gesagt hast, weil da könnte man vielleicht mehr Leute retten. Ich weiß nicht, wie die Warteliste in Deutschland ist. Das wäre
also ich glaube, dass die länger ist. Ich glaube, die Überlegungen sind, glaube ich, schon immer wieder mal aufgekommen. Aber es ist halt so eine politische Frage irgendwie. Da traut sich, glaube ich, dann
politisch, keiner so zu. Ethische Geschichte sind ganz viele Punkte, was du mit überlegen musst. Aber ich glaube, dass wir die Warteliste schneller abbauen können.
Könnte, ja.
Ja, aber es ist ein spannendes Thema. Wie viele Leute haben wir gesagt, haben Ende des Jahres 800?
Sind auf der Warteliste. Also sowas.
Ein bisschen über 600 haben es transplantiert 2024 und über 800 Leute, 870 oder irgendwie sowas, sind noch Ende des Jahres 2024 auf der Warteliste in Österreich gewesen.
Ja. Und das meiste ist eh die Niere.
Ja.
Am meisten gibt es Nierentransplantationen und Leber gibt es, glaube ich, auch gar nicht so wenig.
Mhm.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi. die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Wobei Leber ist eh immer schwierig, da war ich zufällig auch vor kurzem beim Vortrag dabei, wo man dann sagt, dass oft die Patienten natürlich dementsprechende Vorerkrankungen haben.
Mhm.
Manche haben auch eine Suchtgeschichte in der Vergangenheit. Man muss dann ja, und das finde ich fast ein bisschen wenig, mindestens 6 Monate nüchtern sein. Und man kann das auch mit gewissen Laborwerten nachweisen. Aber ich finde 6 Monate eigentlich für jemanden, der vielleicht jahrelang alkoholkrank war, gar nicht so lang.
Und
ich glaube, man kann das vielleicht durchziehen, aber ich denke mir oft, wenn dann so psychische Ausnahmesituationen sind, wie diese riesige OP, dann weißt du nicht, wie es dir danach geht, ob der das gut verkraftet. Weil in seiner Coping-Strategie war immer der Alkohol zum Beispiel.
Ja.
Und das ist die Frage, schafft er das, in 6 Monaten die Sucht loswerden, eine neue Coping-Strategie aufbauen, sodass so ein Event, was so einschneidend ist, dass er da dann nicht rückfällig wird?
Und ich lehne mich da vielleicht ganz wild aus dem Fenster und ich will da niemanden angreifen, aber das ist meine persönliche Meinung, also Meinung ist auch nicht das Richtige, aber was ich mir dann immer Gedanken spiele, Alkohol, Drogen und so weiter, jegliche Sucht ist immer eine Erkrankung. Wir brauchen nichts reden, gell? Also da gibt es immer einen Auslöser, warum der sich das jetzt da zufügt oder warum der 200 Kilo wiegt oder alkoholkrank ist und seine Organe dementsprechend hinmacht.
Und der hat vielleicht einfach eine scheiß Familie gehabt und
kann alles
echt
sein.
Schlimme Kindheit, wo er nichts dafür kann.
Wo ich so ein bisschen für mich einen Struggle habe drinnen, dass jemand auf so eine Warteliste kommt und dass er dann sagt, eigentlich hat er sich selber seinen Körper hingemacht und jetzt da wartet der mit jemand anderes, der was jetzt da ganz depperte Erkrankung hat oder irgendwas.
Ja, du könntest ja Hepatitis-Infektion oder so irgendwas auch haben, was deine Leber ruiniert,
genau.
Prinzipiell.
Nein, das auf jeden Fall, aber wenn es jetzt nachgewiesen ist,
genau, was
dass
nichts
der
dafür
ein
kannst.
Schwerer Alkoholiker war sein Leben lang oder ist ewig lang und der denkt sich, naja, Sakara, jetzt ist mein Leber hin mit 60 und jetzt will ich eine neue haben. Und dann musst du, weil, obwohl der 20 Jahre getrunken hat, dass sein Organ hin ist, ein halbes Jahr trocken sein, mit Anführungsstrichen, und dann reißt du die mit allen anderen, die was ein volles Schicksal haben und ich rede, wie gesagt, Alkohol, es ist alles eine Sucht und es ist eine Erkrankung. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das nichts ist. Um Gottes Willen, ich habe mit den Patienten genauso sehr viel zu tun. Tun mir wahnsinnig leid, so wie du sagst, da gibt es immer eine Hintergrundgeschichte, aber trotzdem habe ich da irgendwie innerlich ein Problem. Also Problem ist jetzt das falsche Wort, aber es ist so, es ist nicht greifbar.
Ob es andere nicht mehr verdient hätte, ein bisschen, gell?
Ja.
Weil die Frage ist halt immer, schafft er das? Ist er dann compliant? Also macht er dann noch die Nachbehandlung mit?
Ja.
Oder sagt er wieder ab, weil oft sind ja die nicht in ganz die besten Verhältnissen, weder sozial noch, weiß ich nicht, so beieinander. Und da ist die Frage, weil du musst ja dann, wie gesagt, immer diese Medikamente nehmen, du hast regelmäßige Nachuntersuchungen, du bist da schon ein bisschen eigenverantwortlich dann dafür da, dass du schaust, dass du das alles mitmachst, weil sonst ist das vielleicht umsonst.
Ja, und ich eine Geschichte, was ich selber vor kurzem mitgekriegt habe, ein ferner Bekannter, würde ich jetzt nennen, also jetzt dann nicht irgendwie näher, ewig sein Leben übergewichtig gewesen, wirklich stark übergewichtig gewesen, hat sie viel Kilos runtergekämpft, beziehungsweise hat dann einen Magenbypass gekriegt, ist eine volle körperliche Baustelle, ich glaube jetzt gewesen, auch Übergewicht und da rede ich wirklich von 150 nochmal weiter auf, also da reden wir von 200 Kilo dann fast teilweise schon, gell? Glaube ich, was sein Höchstgewicht war, Herz kaputt und ich glaube Nieren waren da zum Schluss hin, ja, schlussendlich hat er Herz und Niere transplantiert gekriegt und ich glaube im November war die Transplant und ich glaube, die Compliant war das Leben lang auch nicht hundertprozentig da, dass man sagt, er schaut auf seinen Körper, gell? Allein, dass du die auffrisst, wieder runterhungerst, auffrisst, dann tickst du Magenbypass, nimmst ab, dann nimmst wieder viel zu, was der nie im Leben auf seinen Körper geschaut, kriegt dann 2 Organe und 4 Monate später Suizid. Und da denkst du, ist seit, ich sage jetzt mal 4 Jahren in Pension oder so gewesen.
Okay.
Und natürlich,
der war relativ jung für die Pension noch, oder? Oder war der wirklich schon Pensionsalter?
Nein, der war, ich glaube, er ist Korridor-Pension.
Aha,
oder
okay.
Ja, genau. Aber nicht
ja, oft kriegen die ja früher die Pension, weißt du, wenn du schon mal zweifach ja, transplantiert ja, bist, ja, dann bist du meistens
ja
arbeitsunfähig.
Es war, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor er überhaupt in Pension normal gehen kann oder Korridorpension. Okay. Also es war jetzt nicht, dass er mit 50 okay. gegangen ist. Okay. Aber da habe ich mir auch gedacht, Himmel Sakara, also er hat
ja,
wirklich,
ja.
Es hat keiner in den Schuhen von ihm gelebt, das würde ich nie sagen. Er hat ein ganz ein schweres Leben sicher gehabt, also das würde ich überhaupt nicht sagen.
Ja.
Und für ihn war es in der Situation nur der einzige Weg und das ist auch das Richtige dann für ihn gewesen, sage ich jetzt mal. Seine Entscheidung, weil ich denke mir immer, wenn jemand entscheidet, ich möchte nicht mehr, ist es für den das Richtige gerade in dem Moment.
Ja.
Aber wenn ich jetzt das nur auf dieser anderen Seite sehe, jetzt hat der 4 Monate lang gute Organe kriegt, gell? Zwei Stück. Und wo man sich denkt, da hätten zwei wirklich junge Kinder, Jugendliche, junge Männer oder Menschen einfach gut weiterleben können und hätten dann Nettes in diese Richtung drehen. Also da habe ich dann immer so das Problem, weil man denkt, hätte einfach gesagt, du, ich mag nicht mehr, ich nehme mein Schicksal hin und genau. Das ist meine Entscheidung gewesen und ich
man muss sich ja nicht auf die Listen setzen lassen.
Ich muss mich nicht auf die Listen setzen lassen, wenn er gesagt hat, nein, ich will nicht mehr. Und natürlich war es nachher noch mehr eine Tortur, was ich vorher nicht schon war, aber es ist halt im Nachhinein auch Compliant-Thema gewesen und so weiter und so fort. Schwierig, einfach schwierig. Und da habe ich mir gedacht, na, auf der einen Seite, man weiß nie, was eben in seinem Kopf alles abgegangen ist in den letzten Jahren oder was auch immer. Sein Leidensweg, das will ja gar nicht. Und für ihn war es die richtige Entscheidung, dann passt auch das Leben so zu
beenden. Es ist immer, dass man sagt, betrachtet man nur den einen Fall oder betrachtet man alle, die auf der Liste sind und warten.
Ja, genau. Und das ist das ist der Punkt, wo ich dann sage, weiß nicht. Da tue ich mir innerlich voll schwer. Und ja, schade, dass das so grennt ist. Und weiß ich nicht. Wenn er vielleicht, ich habe mir dann gedacht, hätte man mit, wenn er vielleicht irgendwie eine andere Beratung gehabt hätte, dass man sagt, okay, er hätte das noch ausgezogen, aber ich glaube, mit Herz hätte er noch ein Jahr oder so, hätten der Arzt noch gegeben, irgendwie so, gell?
Ja.
Wo man sich denkt, okay, dann genieße ich halt noch ein Jahr von meinem Leben, gell?
Ja.
Und vielleicht schaffe ich ja mehr, das weißt du ja nicht, gell?
Genau.
Ja, aber das ist so ein Fall gewesen, wo ich mir gedacht habe, was für eine Seite Shot. Man sich anschaut,
genau.
Kann man es verstehen oder
vielleicht
nicht.
Vielleicht muss man die Nachbehandlung anders machen. Und die Leute viel mehr eigentlich in auch Kontrollen holen und auch viel mehr das Psychische beachten. Also um das ist auch im Vortrag gegangen zum Beispiel, wie man die Leute mehr da guidet. Weil es tun sie nämlich auch Hausärzte und Hausärztinnen zum Teil schwer, weil so viel Transplantierte hat man dann ja nicht im Einzugsgebiet. Also das sind dann eher Ausnahmefälle oder besondere Patienten. Und da tun sie oft auch die Hausärzte schwer, dass man sagt, okay, was ist die optimale Therapie? Was ist, wenn die Therapie nicht passt? Wie sehe ich das am ersten? Was hat er dann für Beschwerden? So einfach ist das dann gar nicht. Dann ist einer Leber transplantiert, der andere darf was bei der Nieren. Also so einfach ist das dann nicht. Und darum gibt es ja auch das eigene Fach, Transplantationschirurgie.
Ja.
Und das kann der Hausarzt dann oft, die ganze Nachbehandlung kann der Hausarzt dann oft nicht so abdecken. Mhm. Und um das ist auch gegangen, dass man sagt, wie kann man die Hausärzte unterstützen?
Mhm.
Und wie kann man vor allem die Patienten unterstützen?
Ja, ganz, ganz schwierig. Aber es ist auch wurscht, wie man es anschaut. Es gibt immer beide Seiten, finde ich, der Medaille. Und
klar.
Ist aber ein wichtiges Thema.
Es ist das Gleiche, dass man sagt, okay, wer kriegt noch eine Hüften bis zu welchem Alter und wann dann nicht mehr zum Beispiel?
Ich sage jetzt ein prominentes Baustell.
Baustell, eine prominente Baustell, körperliche Baustell.
Niki Lauda war genau ein prominentes Beispiel, wo man sagt, wo ganz viel diskutiert worden ist, warum hat dieser Mensch in so einem Alter so schnell ein Organ gekriegt. Das war ganz viel Thema. Und ich kann es verstehen, dass das thematisiert worden ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auch so. Reagiert Welt, Geld die Welt? Auch in diesem Fall?
Naja,
was
Vitamin B auf jeden Fall.
Ja, sicher.
Kennt ihr, also ich meine, der wird sicher, er wird schon die dementsprechenden Laborwerte gehabt haben und wer weiß, wie lange er schon auf der Liste war. Das muss man schon sagen.
Das ist sicher.
Und wer weiß, wie lange er dann wirklich gewartet hat. Weil zum Beispiel gerade die Nieren wird ja verhältnismäßig richtig oft operiert. Und die kann auch Lebensspende
hat
theoretisch.
Hat der eine Lunge gekriegt?
Ich weiß nicht, was er gekriegt hat. Ich sage jetzt nochmal.
Eine Lunge hat er gekriegt.
Okay.
Ich bilde mir eine Lunge.
Ich weiß es nicht, was er gekriegt hat, aber ich denke mal, es kann, bei der Nieren können es auch Lebensspende zum Beispiel gewesen sein.
Nein. Okay, ich glaube, es war Lunge.
Okay.
Ich glaube, es war Lunge, nagelt es mir jetzt nicht fest, ich glaube, es war Lunge, in Niere glaube ich jetzt da nicht. Aber
ja, klar. Und das Service halt auch, jetzt muss gar keine Organspende sein, das Service eben auch bei anderen Operationen.
Nein, so oder so.
Nein, und aber da ist halt immer die Frage,
Aber das ist ein prominentes Beispiel gewesen, wo im Gang, genau, wo Organspende Thema war. Wie du eben sagst, Alter, ja, ja, operiert man Hüfte, operiert man nicht? Wann darf man auf eine Organspenderliste? Mhm. Wann ist man, wo man sagt, okay, mit 90 ist dann eh schon zu alt?
Ja, die Frage ist, ist es wirklich zu alt? Weil wenn ich oft jetzt mir anschaue, wie alt die Leute werden, auch in den Pflegeheimen, und da sind wirklich, da habe ich jetzt zum Beispiel zwei Damen gesehen, die waren 93 und 96 und die waren geistig total fit. Da haben wir ihren 96. Geburtstag von der anderen gefeiert.
Cool.
Und die waren geistig total fit und körperlich waren es eigentlich auch recht fit. Also die sind mit dem Rollator herumgegangen. Ja. Und da darfst du echt nichts sagen mit 93, wenn du mit dem Rollator mobil bist.
Das schafft
und
man
dann umschießen kannst, wie es magst. Das ist schon richtig cool.
Ich muss mir Ding, er hat echt einen Nieren. Nein, warte mal.
Also sie recherchiert nebenbei.
Ja.
So, von deiner KI wird David da,
nein.
wird uns der dazu erzählen. Die Geschichte von Niki Lauda. Hat er einen Nierenkrieg?
Er hat zweimal transplantiert.
Mhm.
Laut denen, das ließ ich zum ersten Mal, muss ich ehrlich sagen, 1997 hat er die erste Niere gekriegt, angeblich von seinem Bruder. Und ja, die zweite Niere 2005 angeblich von seiner Frau.
Birgit. Ja, genau. Ja, mir kommt, ich habe das irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass der Nieren braucht hat.
Dann, wer hat eine Lunge gebraucht? Irgendwer hat sicher Lunge gebraucht. Hatte Niki Lauda.
Nein, und der hat das eben, das waren sicher immer Lebensspenden.
Wohl, nach einer schweren Lungenkrankheit und zieht sich Lauda im AKH einer Lungentransplantation 2018. Wohl, das war die letzte.
Die haben es oft transplantiert.
Drei Organe hat der gekriegt.
Org.
Ja.
Aber für das ist er eh relativ alt geworden, oder? Also man kann auch mit einer Organspende echt lang leben, wenn man die Therapie gut mitmacht.
Nach.
Dann funktioniert das richtig
so
gut.
So ist das Zitat nach seiner Lungentransplantation gesagt.
Sag einmal.
Ich bin immer noch hier. So nennen wir unsere Folge.
Ich bin immer noch hier. Ja, das ist aber irgendwie lieb.
Ja, süß. Nein, er hat es leider nicht geschafft, gell? Aber anscheinend hat er drei Organe gekriegt.
Aha. Interesting.
Aber was der Körper alles
aushaltet, gell?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt werden wir umschwenken, hat so gar nur.
Jetzt ist endlich soweit. Jetzt mein Bücherl.
Jetzt ist soweit, Lisa.
Jetzt ist soweit. Aha, ich sehe da schon die.
Die ganzen Urteile. Ja, da kannst du gleich mal schauen, wo dein Problem ist. Also, wir fangen an. Die Organo. Endlich habe ich meine Materialien alle mitgebracht, gell? Und wir verwenden
es
heute.
Es ist ein Leo-Notizbuch.
Aha.
Dein Notizbuch.
Jo, Entschuldigung.
Du tust, als hättest du die, weiß nicht, eine Ausstellung. Es wäre geil.
So oft haben wir es angeteasert und jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es soweit.
Die Organe verwenden wir heute auch als Organ der Woche, weil es einfach alles mit im Begriff ist. Wir haben gedacht, wir machen uns das einfach, gell?
Mhm.
Also, die Organe kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, kurz DCM, was sehr viele die Abkürzung eben kennen. Und die Organuhr zeigt, zu welcher Tageszeit oder Nachtzeit, je nachdem, bestimmte Organe im Körper besonders aktiv arbeiten oder besonders aktiv sind, gerade in dem Moment.
Mhm.
Und in der DCM geht es eben darum, dass die Lebensenergie in einem 24-Stunden-Zyklus dargestellt werden und alle zwei, also in den Medianen nennen wir das in diesen DCM-Kreisen, also aha, diese Lebensenergie, das Qi, nennt man Qi? Das Qi?
Chi-chi.
Wenn das in der Mitte ist, was der, dann ist das so, yeah, oder so.
Die Balance,
genau. Und das ist dann diese Lebensenergie ist in 24 Stunden aufgeteilt und alle 2 bis 3 Stunden hupft dieser Zyklus weiter zum nächsten Organ. Und wenn die Organe alle im Gleichgewicht sind, dann quasi bist du in deiner Mitte drinnen, in dem Chi.
Okay.
Aha. Checkst du das?
Jo. Also, ich habe mir nur gedacht, bei Lebensenergie, da bin ich nach 2 Stunden Ende. Wenn ich in der Früh aufstehe, nach 2 Stunden ist meine Lebensenergie weg.
Nein, das ist zum Beispiel,
meine Uhr, die Smartwatch, zeigt immer an, machen Sie Bewegung und eine Pause. Weil man denkt, was ist das für eine Empfehlung? Wie soll ich mich bewegen und eine Pause machen?
Das ist für eine Blondine.
Weil sie es bei mir nicht auskennt, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Weil irgendwie, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich.
Bin in Bewegung, aber es ist auch kein Sport und irgendwie brauche ich eine Pause, weil ich bin ständig müde.
Das ist zum Beispiel, weil wir jetzt wieder auf meine Organe
zurückkommen, ja,
das heißt eben alle 2 bis 3 Stunden hupft es weiter und da arbeitet ein Organ einfach mehr. Aber wenn das jetzt da über natürlich mehr arbeiten muss, dann bist du nicht in deiner Mitte. Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel, wir nehmen gleich mal die Leber her. Die Leber arbeitet von 1 bis 3 Uhr in der Früh. Das ist der Zyklus, der normale Zyklus, wo die Leber einfach am aktivsten ist. Und wenn du jetzt da sagst, boah, ich wache immer um diese Uhrzeit auf oder mir zieht's da irgendwie oder ich habe eben vor allem, weil es in der Nacht ist, dieses Aufwachen, kennen ganz viele, wenn man jetzt die Leber hernimmt. Und dann kann es sein, dass du zum Beispiel am Abend um 10 Uhr den noch einen Schweinsbraten reingehaut hast oder eben irgendwas, was die Leber angeregt hat oder eben mehr Alkohol, auch Thema. Und wenn du dann um diese Uhrzeit aufwachst und das wirklich zu Schlafstörungen führt, also dass du wirklich merkst, du bist unruhig für die, dann ist es eben genau, dass die Leber hat ein Problem. Das heißt, die muss nicht nur normal aktiv arbeiten, sondern überaktiv. Und das bedeutet, dass du eben, wenn du dort aufwachst, dass du da hast. Und so ist jedes Organ durchgelistet. Mhm. Was hast du jetzt für ein Problem oder wann schlafst du nicht gut, Lisa?
Na, ich habe mir gerade gedacht, das Hirn steht nicht an.
Nein, steht nicht an.
Es sollte immer arbeiten. Weil das hätte mich interessiert, ob sie sagen, da muss das Hirn vermehrt arbeiten und dann hätte mich interessiert, wann.
Okay, ich werde euch jetzt einmal erklären, welche Organe wann arbeiten. Von 1 Uhr bis 3 Uhr in der Früh ist das die Zeit der Leber.
Mhm.
Dann von 3 bis 5 Uhr haben wir unsere Lunge.
Mhm.
Von 5 bis 7 Uhr in der Früh der Dickdarm. Frühstück nehmen
wir. Ja.
Und dann gehen wir vom Frühstück weiter. Von 7 bis 9 Uhr gehen wir zu unserem Magen.
Das ist bei mir eher Frühstück, 7 bis 9.
Okay, ich bin vorher schon dran.
Du bist schon vorher munter.
Von 9 bis 11 Uhr am Vormittag haben wir Milz- und Pankreaszeit.
Mhm.
Von 11 bis 13 Uhr Herz.
Mhm.
Von 13 bis 15 Uhr unser Dünndarm. Von 15 bis 17 Uhr die Blase. Von 17 bis 19 Uhr die Niere. Von 19 bis 21 Uhr Perikard, also diese Hülle vom Herzen.
Aha, das ist was Eigenes aufgelistet.
Ist was Eigenes aufgelistet. Mhm. 21 Uhr bis 23 Uhr ist die Hormonregulation.
Okay.
Das heißt, ich habe mir dann gedacht, wie ich das ausgeschrieben habe, es sind ja ganz oft die Damen, die in die Wechseljahre kommen, die schlafen ja so schlecht.
Mhm.
Und wäre dann interessant, ob sie vielleicht auch um die Zeit irgendwie speziell und weiß ich nicht, man kann noch gefragt in der Zwischenzeit. Und von 23 Uhr bis 1 Uhr ist die Gallenblase. Und das ist auch zum Beispiel, wenn du irgendwas voll Arges isst, der Schweinsbraten merkst dann.
Du mit deinem Schweinsbraten.
Ja, das ist halt was Fettiges, so meine ich. Du gehst Buschen schon gelassen oder was auch immer was.
Sieh mal mit dir am Schweinsbraten. Es ist jeder, der was Fettiges isst, hat einen Schweinsbraten gegessen.
Du kaufst die weiß auch nicht. Was
Mäcki.
Okay.
Ein Big Mac.
Big Mac. Big Mac-Menü kann man da auch essen. Also das ist das sind die Zeiten und das ist spannend, wenn man sich das einmal anschaut, wenn man regelmäßig um eine gewisse Uhrzeit aufwacht.
Okay. Ja, könnte ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich eigentlich wie ein Stern.
Schön für dich.
Mein Organuhr ist das Baby. Die Organe des Baby, also wenn den selber auch knurrt, dann.
Dann sagen wir mal, Alarm. 7 bis 9 Uhr ist der Magen. Also das ist dann, Baby ist extra nicht aufgeregt. Aber ich finde es spannend und ich glaube, dass gewisse Dinge sicher gut übereinstimmen. Also mit gewissen Leuten. Man kann jetzt nicht sagen, wenn ich dort aufwache, einmal, um Gottes Willen, meine Lungen ist hin. Also das ist ja...
Transplantation.
Genau. Geht nichts mehr. Also das ist es nicht, aber ich glaube schon, dass du eben so gewisse
Von irgendwann
Dinge,
wird das kommen.
Ja. Und DCM ist ja grundsätzlich ein gutes...
Ich habe mich damit noch nicht ganz so viel befasst. Wir haben ja mal einen Arzt gehabt, der war in der Pflegeschule, in der Ausbildung, kannst du dich erinnern?
Mhm.
Den Hausarzt, der sogar in China war.
Ja.
Das habe ich eigentlich cool gefunden, dass der dort die DCM-Ausbildung gemacht hat und sich das angeschaut hat.
Mhm.
Und ich glaube schon dadurch, dass das so alte Schriften irgendwie sind und so alte Lehren, sage ich jetzt einmal, dass da schon ein bisschen, oder vielleicht vieles dran stimmt, weil die ja die Patienten noch ganz anders beobachtet haben, wie wir das heutzutage machen.
Entschuldigung, meine Stimme schwindet.
Was, sie schwindet
jetzt
schon.
Noch kurz einen Schluck Wasser trinken.
Aha. Jetzt werden wir das ASMR machen.
Ich glaube immer, die Dosis macht Gift bei allen Geschichten.
Mhm.
Also ich finde, DCM hat sicher gute Ansätze, weil sie den Menschen als Ganzheitlichen anschauen, was bei uns sicher in gewissen Punkten fehlt in gewissen Dingen, aber man kann, glaube ich, nicht nur davon leben und sagt, die Schulmedizin geht gar nicht. Also ich finde, dass dieses...
Es kommt auch darauf an, was ich habe. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt nichts Tragisches habe und ich sage, ich mache jetzt Ernährung nach DCM. Ja, okay. Was soll sein? Weißt du, was ich meine?
Habe ich gemacht. Ich habe mich austesten lassen.
Ja.
Was für Stoffwechseltyp zum Beispiel ich bin.
Ja.
Ist interessant. weil es wirklich, also echt stimmt, welche Vorlieben ich habe und vom Essen her und was das für ein Typ und welche Ding. Also es ist wirklich interessant, dass die austestet beziehungsweise die anschaust, was für Stoffwechseltyp du bist. Und wenn du die nach Hand von dem ernährst, dann läuft dir dein Stoffwechsel optimal und du solltest dann
optimal. Hast du eine Besserung dann gemerkt?
Ja, ich habe schon was gemerkt, dass ich diese Müdigkeit am Nachmittag nicht mehr gehabt habe. Das habe ich definitiv gemerkt, wenn ich mich wirklich rein anhand von dem ernährt habe. Ich muss natürlich sagen, durch meine Endometriose kann ich halt nicht, die kommt das Komplette so übernehmen, die Ernährung. Also ich habe schon gewisse Dinge auch weglassen müssen oder umswitchen müssen. Aber es ist schon ein cooler Ansatz.
Mhm. Ja, ich denke, man kann ja so Sachen kann man immer ausprobieren. Ich finde es nur schade, wenn Leute prinzipiell gut therapierbar wären. Also die zum Beispiel Brustkrebs haben in einer Form, wo man sagt, da kommt man mit, also da hat man hohe Heilungschancen mit der und der Chemo. Und die dann sagen, nein, ich mache rein alternativ irgendwas mit einer Misteltherapie, mit was nicht was. Und wenn das dann nicht funktioniert, finde ich das mega, mega schade.
Ja, ja.
Wenn das wirklich, wenn ich mal in einem Stadium bin, wo ich sage, ich bin eigentlich austherapiert, ich bin vielleicht Palliativpatientin und ich probiere dann noch einfach zu schauen, mein Leben zu verlängern und da setze ich auf alternative Maßnahmen, finde ich es voll in Ordnung. Aber davor, wenn man sagt, okay, es gab halt was, weil man muss halt bedenken, dass die klassische Schulmedizin in Anführungszeichen, natürlich, da gibt es Studien dazu, richtig, richtig große Studien mit ganz vielen Probanden und es wird genau beobachtet und da weiß man einfach, kommt es da zum Erfolg oder eben nicht? Also das ist schon ein bisschen anders ausgetestet, wie jetzt so pflanzliche Sachen, wo man diese Wirkung oft nicht genau nachweisen kann. Und auch die pflanzlichen Sachen haben natürlich auf irgendeine Art und Weise eine Wirkung, weil wenn ich eine Zitrone esse, habe ich auch das Vitamin C, was ich aufnehme zum Beispiel, oder auch das Kurkuma, was, wenn man es in großen Mengen isst, auch gerinnungsfördernd wirkt. Also die haben auch natürlich genau, eine Wirkung und da muss man aufpassen, weil es auch Wechselwirkungen und unerwünschte Wirkungen gibt, also so wie Nebenwirkungen.
Ja, aber das ist so...
Und das muss man ein bisschen abwägen.
Genau. Aber das ist jedem selbst überlassen.
Genau, also aber jetzt wisst ihr mal die Uhrzeiten.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank hat sie das einmal nachgeliefert. Gell?
Endlich. Es tut mir eh leid.
Ein bisschen. Ein bisschen Verzögerung, aber jetzt ist endlich dort die Organo. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt kennt ihr euch aus.
Ja.
Und das nächste Mal gibt es wieder ein Organ der Woche.
Ja.
Ein klassisches Organ der Woche.
Und somit schließen wir unsere 19. Folge, hätte ich gesagt.
Ich glaube auch, gell?
Weil sonst da...
Nein, jetzt haben wir eh schon viel geplaudert.
Jo. Tun wir es nicht übertreiben. Also in diesem Sinne, wir hören uns.
Wieso vergiss ich unsere Sprüche jetzt immer?
Jetzt hast du mich angeschaut. Also wenn ihr den Blick hört, die denkt sich, was sagt sie jetzt da was?
Weißt du, was mich immer so verwirrt, weil wir das jetzt oft bei den Sprachnachrichten automatisch sagen. Und du sagst das genau in dem Slang.
Ja,
und zum Schluss sagst du, wir hören uns.
Und ich denke mir, was ist jetzt los wie im Podcast?
Aber es geht mir bei ganz dir gleich genau automatisch. Aber ich sag's nicht nur bei dir, ich sag's bei alle. Weil ich hab das so drinnen. Und darum bin ich jetzt mittlerweile komplett verwirrt, weil jetzt fällt es mir nicht
ein. Willst du den Satz so
besser. Und bei den Sprachnachrichten hau ich raus. Nur das bleibt gesund, da lass ich weg. Das sag ich nicht.
Fangen wir nochmal an.
Ich probiere es jetzt nochmal. Aber in diesem Sinne sagen wir einmal dazu, obwohl das eigentlich gar nicht zum Sprüchel gehört.
Nein, überhaupt
nicht. Aber es passt halt immer.
Wir sagen jetzt nochmal. In diesem Sinne.
Jetzt sagen wir das auch schon zusammen. In diesem, wie beim Kasperl, komme ich mir vor.
Jetzt kommt. Du. Hervorragend, geht zu.
Bleibt gesund und wir hören uns.